Wer von euch kennt oder feiert sogar seinen eigenen Namenstag? Hier in Deutschland ist dieser Tag nicht in besonderem Bewusstsein der meisten Menschen. Das ist zumindest mein Eindruck. Das liegt einerseits wahrscheinlich daran, dass nicht jeder und nicht jeder einen Namenstag hat. Das liegt aber vermutlich auch daran, dass wir in unserer deutschen Kultur keine tiefe Verbindung dazu haben. Zumindest soweit ich das mitbekommen habe. Diese Einschränkung gilt natürlich immer. Das ist aber zum Beispiel in der Kultur meiner Vorfahren, also in Bulgarien und den ganzen anderen Ländern drumherum, etwas anders. Dort wird der Namenstag wie ein zweiter Geburtstag gefeiert. So wurde es mir zumindest immer wieder berichtet. Mein Vater, als er noch lebte, und auch mein Onkel aus Finnland riefen und rufen mich jedes Jahr im Januar an, um mir zu meinem Namenstag zu gratulieren. Und für fast jedes Jahr, mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt, da überrascht es mich nicht so sehr, aber über viele Jahre habe ich mich immer gewundert, warum klingelt jetzt das Telefon an diesem Tag, was wollen jetzt mein Onkel oder mein Vater plötzlich von mir? Und mein Vater erzählte mir dann auch immer die Geschichte, wie mein Großvater, der den ähnlichen, gleichen Namensstamm hat wie ich und deswegen auch am selben Tag Namenstag gefeiert hat, dass er manchmal 3 Tage lang, 3 Abende hintereinander mit Menschen seinen Namenstag gefeiert hat, mit anderer Besetzung, aber so groß und wichtig war ihm dieses Fest. Und ich habe mir das jedes Mal angehört, aber ich muss auch gestehen, dass es nie so richtig etwas in mir ausgelöst hat. Das änderte sich dann aber auch jedes Jahr aufs Neue in dem Moment, als mein Vater dann nicht nur zum Gratulieren angerufen hat, sondern mir auch dann immer noch ein bisschen Geld geschickt hat, damit ich und der Rest meiner Familie uns zusammen etwas Schönes zu essen leisten können, uns irgendwo einladen können auf seine Rechnung in ein Restaurant. Und plötzlich fühlte sich der Namenstag für mich gar nicht mehr so komisch oder befremdlich an. Und ich musste an diese Geschichte im Zusammenhang mit dem heutigen Sonntag und dem heutigen Predigttext denken. Denn da gibt es diese Verbindung zu dieser anderen Kultur, die nicht wirklich unsere Kultur ist, die wir auch mehr aus der Ferne als aus der Nähe kennen und die sich doch immer wieder in unserem Leben, in unserem Alltag bemerkbar macht. Zumindest in unserem christlichen Glaubensleben, wenn wir uns den jüdischen Glauben einmal ansehen. Und um dieses Verhältnis soll es auch heute in der Predigt gehen. Der Text, der dafür in der Perikopenordnung herausgesucht wurde, steht in Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Ich lese sie uns einmal vor, nach der Übersetzung der Basisbibel. Dort spricht Jesus: Denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Amen, ich sage euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das Unwichtigste ist. Wer das tut und es andere Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein. Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt, der wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Denn ich sage euch, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. Ich möchte uns noch einmal kurz daran erinnern, dass wir uns hier in dem Matthäus-Evangelium befinden. Wer das Neue Testament von vorne nach hinten einfach durchliest, der fängt mit diesem Evangelium an. Es ist das erste der 4 Evangelien. Es ist das erste Buch des Neuen Testamentes. In ihm lesen wir überhaupt zum ersten Mal von Jesus, sein Stammbaum, seine ersten Tage in dieser Welt. Und im 5. Kapitel dieses Buches, gleich am Anfang, kommt dann diese große, diese bekannte Bergpredigt Jesu. Und gleich nach den Seligpreisungen, mit denen er diese Bergpredigt eröffnet, die wir alle im Ohr haben, kommt die Stelle, wo er sagt, dass wir Salz und Licht dieser Welt sein sollen. Und im Anschluss daran kommt dann zum ersten Mal diese Aussage, die wir hier im Predigttext gelesen haben. Diese Formel, die Jesus hier zum ersten Mal benutzt: Ich bin gekommen, um zu. Und damit bringt er zum ersten Mal zum Ausdruck, warum er überhaupt auf die Erde, in diese Welt hineingekommen ist. Nämlich, um das Gesetz des Alten Testamentes zu bestätigen. Solange Himmel und Erde bestehen, gibt es keinen Grund, an der Tora, den jüdischen Gesetzbüchern, zu rütteln oder sie in Frage zu stellen. Und vielleicht denken spätestens an dieser Stelle einige von uns nun: Ja, schön und gut, dann sollen doch die Juden ihre jüdischen Gesetzbücher weiter haben, sie sollen weiter bestehen bleiben. Das hat aber mit mir als Christin oder als Christ nichts zu tun. Ich stehe und ich stand nie unter dem Gesetz, weil ich nie Teil dieser Kultur war. Oder um es mit den Worten aus meinem Beispiel am Anfang der Predigt zu vergleichen: Sollen Sie doch einfach Ihren Namenstag feiern und behalten, schön und gut, aber das hat keinen Bezug zu mir. Und tatsächlich trifft diese Frage, die gar nicht unberechtigt ist, wie ich finde, den Kern des heutigen Sonntages. Was haben wir Christen denn eigentlich mit dem Judentum heute noch zu tun? Welche Bedeutung hat denn das Alte Testament für uns? Wir, die wir unsere eigene Glaubensgeschichte, unsere Glaubenshistorie eigentlich erst mit dem Beginn und dem, ja, von Jesu Wirken oder mit seinem Tod und seiner Auferstehung haben und dort erst ihre Wurzeln hat. Also diese Frage, was wir Christen denn mit den jüdischen Gesetzen, mit den jüdischen Schriften zu tun haben, ist eine Frage, die schon sehr alt ist und die auch in der Kirchengeschichte sehr heftig umstritten wurde. Besonders in den ersten jungen Jahren der Kirche. Einer der bekanntesten Beteiligten in diesem Streit war der Mann namens Markion, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte. Die christliche Kirche war damals noch dabei, die eigenen inhaltlichen Linien und Glaubensüberzeugungen zu finden und festzulegen. Bis dahin war noch alles irgendwie im Fluss und es war noch nicht so richtig geregelt, was die Christen denn im Detail glauben, wenn mal kritische Rückfragen kamen. Und es gab sehr viele unterschiedliche Meinungen, die wir heute ganz klar als eine Irrlehre bezeichnen würden. Und Markion machte sich dafür stark, den christlichen Glauben ganz radikal von den jüdischen Wurzeln zu kappen und zu trennen. Er ging so weit zu behaupten, dass er gesagt habe: Eigentlich gibt es nicht diesen einen Gott, es sind eigentlich zwei Götter. Es ist einerseits dieser böse, unbarmherzige Gott des Alten Testamentes, der den Juden dieses Gesetz gegeben hat, dieser jüdische Gott. Und dann ist da dieser christliche Gott, der in Jesus gekommen ist. Und die beiden standen in einem großen Konflikt. Und Gott sei Dank hat sich Jesus dann am Kreuz durchgesetzt. Er hat gewonnen. Und wir sind jetzt aufgefordert, alles Jüdische zu verbannen und uns davon loszusagen. Und das waren die Strömungen und die Meinungen, mit denen sich die Kirchenväter damals auseinandersetzen mussten. Und genau in einem solchen Zusammenhang wird dann unser heutiger Predigttext dann sehr wichtig. Denn unser Predigttext macht uns deutlich, in welchem unauflöslichen, wenn auch spannungsreichen Zusammenhang unser christlicher Glaube mit dem jüdischen Glauben zusammensteht. Einerseits lesen wir Christen das Alte Testament immer vom Neuen Testament her, immer mit dieser Brille des Neuen Testamentes. Wir sehen im Alten Testament viele Prophezeiungen, die an verschiedenen Orten über Jahrhunderte gemacht wurden, die sich auf diesen einen Messias ausrichten, und wir sehen sie eben in Jesus Christus erfüllt und lesen das ja eben immer mit der Brille einer bereits erfüllten Prophezeiung, eines christlichen Glaubens. Und wir lesen auch, dass sich dann einiges damit für uns überholt hat, dass es keine Bedeutung mehr hat. Bestimmte Speisegebote, Reinigungsgesetze, all das hat für uns keine Bedeutung mehr. Und wir haben da auch einen populären Fürsprecher, denn Paulus selbst schreibt im Galaterbrief, im 5. Kapitel, genau zu diesem Thema, dass sich die Galater nicht wieder unter das Gesetz der Tora verpflichten lassen sollen. Das ist für sie vorbei. Und gleichzeitig auf der anderen Seite können wir das Neue Testament mit all seinen Inhalten nicht ohne das Alte Testament verstehen. Wir können es nicht deuten. Andersherum ging es sehr wohl. Das Alte Testament ist in für sich geschlossen. Aber das Neue Testament braucht immer das Alte Testament als Bezugspunkt. Sonst erfüllt es seinen Sinn nicht. Das Alte Testament ist die Voraussetzung für das Neue Testament. Und wenn Jesus schreibt, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, dann spricht der griechische Text eigentlich von der Wortbedeutung her nicht von einem Erfüllen, sondern vielmehr von einem Bekräftigen, einem genauso ist es das. Und letztlich kommt Jesus Christus, der ja das Herz und der Mittelpunkt unseres christlichen Glaubens ist, selber und sagt, dass das Gesetz des Alten Testamentes erfüllt werden soll. Wenn man sich das einmal vor Augen hält und einmal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon eine sehr deutliche Provokation an alle, die die Position vertreten, dass wir das Alte Testament nicht mehr bräuchten. Wir sehen die Verbindung zwischen dem Lesungstext, den uns Angela gerade gelesen hat, und dem Predigttext, wo Jesus noch einmal aufgreift, dass jedes Gesetz, jedes Jota, jedes kleine Satzzeichen bestehen bleiben soll und nicht ersetzt werden darf. Wenn wir Gott gefallen wollen, wenn wir Gottes Weg gehen wollen, wenn wir uns nach ihm richten wollen. Es stellt sich dann aber die Frage, was ist denn dann der richtige Umgang damit für uns? Und wie so oft im Leben, wenn es zwei extreme Varianten gibt, die sich gegenüberstehen, dann liegt die Wahrheit meist irgendwo in der Mitte. Nicht immer, aber doch häufiger, als wir wollen. Tatsache ist, wir sind keine Juden. Und wir gehören auch nicht zu dieser Kultur, wir gehören nicht zur Glaubensgemeinschaft, wir gehören nicht zu diesem Volk der Israeliten und der Juden. Die Reinheitsgebote, die Vorschriften des Alten Testaments, die wurden nicht mit uns im Hinblick verfasst. Sie sprechen uns nicht an. Und nicht wenige Passagen des Alten Testaments spielen für die Identifikation eines Juden mit der Geschichte seines Volkes eine wichtige Rolle. Und sind identifikationsstiftend. Ein Jude, der fragt, warum machen wir das denn so und so, kann in den Schriften lesen, weil Gott jenes getan oder geboten hat. Und er reiht sich damit ein in die Geschichte seines eigenen Volkes, in die Kultur seiner Menschen. Aber wir sind nicht Juden. Wir sind nicht die, die sagen können, wir haben Gottes Wirken erlebt, als er das Meer teilte, um uns aus Ägypten zu befreien. Das ist die Geschichte der Juden. Wir hören die Texte des Alten Testamentes nicht unvermittelt, sondern immer als Angehörige von den anderen Völkern, wenn wir uns den Zusagen dieser Schriften durch den Bezug zu Jesus Christus vermitteln lassen. Und auch für unsere christliche Glaubenspraxis, das, was wir im Glauben tun und glauben und umsetzen, beziehen wir uns zu einem großen Teil immer auf das Neue Testament. Denn da schreiben ja Paulus und die anderen Apostel, was nun nach der Auferstehung Jesu für uns und für die Heiden gilt. Und gleichzeitig auf der anderen Seite nicht weniger wichtig, nicht weniger richtig und wahr ist, dass das Alte Testament in seiner Gesamtheit für uns Christen unverzichtbar ist. Das sagte ich bereits, wir können das Neue Testament nicht losgelöst von dem Alten Testament lesen oder verstehen. Wir können Jesus die Ereignisse des Neuen Testamentes nicht erfassen in ihrer Tiefe, wenn wir das Alte Testament nicht hätten. Und nicht zuletzt sagt er selber, Jesus Christus, unser Gott, und an den wir uns glauben, im Glauben halten, nachfolgen, in unserem Predigttext, dass die Schriften des Alten Testamentes durch sein Kommen nichts an ihrer Gültigkeit verlieren. Und ich sehe diese Aussage von Jesus nicht nur als eine Abwehr gegen alle Versuche, die Wurzeln des jüdischen Glaubens als nichtig zu erklären. Also es ist nicht nur eine Abwehr gegen alle Markions dieser Welt, sondern ich sehe es auch als eine Herausforderung an uns Christen, uns von Neuem oder vielleicht zum ersten Mal engagiert mit diesen Schriften des Alten Testamentes auseinanderzusetzen. Und dann könnt ihr euch einmal selber fragen an dieser Stelle, wie oft lest ihr die Texte des Alten Testamentes für eure persönliche Zeit in der stillen Zeit, in der Bibellese? Vermutlich die Psalmen noch am ehesten, weil die so universale Gebete sind, die selbst wir als Christen gut nachvollziehen können. Aber was ist mit den anderen Texten, den Mosebüchern, in denen die Geschichte Israels dargestellt wird? Die Richter, die Propheten? Wie oft nehmen wir uns Zeit und setzen uns mit diesen Texten auseinander? Es sind die Schriften, die Jesus kannte. Es war seine heilige Schrift, seine Bibel, die er zitierte und die er las, mit der er sich auseinandergesetzt hat. Sie ist die Grundlage für sein Handeln, für sein Predigen. Und wenn ich einen alttestamentlichen Text aufschlage, stellt sich daher für mich die Frage, was kann dieser Text denn für mich im Hier und Jetzt, im Heute bedeuten? Was kann ich denn aus diesem alten Text über Gott erfahren und von ihm lernen? Wenn ich zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 15, lese, dass am Ende eines jeden 7. Jahres nicht nur die Felder alle einmal brach liegen gelassen werden soll, weil es ein Sabbatjahr ist, in dem sich das Land erholen soll, sondern am Ende dieses 7. Sabbatjahres auch alle Schulden erlassen werden sollen, dann zeigt mir das, wie Gott schon Jahrhunderte vor dem Tod Jesu den Menschen versucht hat, nahezubringen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander gnädig sind und wie wichtig es ist, dass wir einander auch die Schuld erlassen für ein gelingendes Leben. Stellt euch vor, das wäre heute Praxis. Wir würden weltweit alle 7 Jahre einen Schuldenschnitt haben und wären alle schuldenfrei. Das wäre eine Auswirkung, von der ich mir gar nicht vorstellen könnte, wie sie sich auf unsere Ökonomie auswirken könnte, auf unser persönliches Leben, was das mit den Ländern macht, die schon seit Jahrhunderten irgendwie in der Schuld anderer stehen finanziell. Oder wenn ich im 4. Buch Mose, Kapitel 27 lese, wie einige Schwestern zu Mose kommen und ihn und auch Gott herausfordern, dass sie als Frauen in der damaligen Zeit ebenfalls Grundbesitz erhalten möchten, weil das Land gerade verteilt wurde an die verschiedenen Stämme und sie sagen, unser Vater ist verstorben aufgrund seiner Sünde, das war aber nicht unsere Sünde und wir haben keine Brüder. Es ist nicht richtig, dass wir ohne Land bleiben, als seine Nachfolgen und sein Name dadurch verloren geht. Und Gott hat ihnen Recht gegeben. Und das in einer Zeit, in der Frauen in dieser patriarchalen Gesellschaft anders gesehen wurden und so ein Recht normalerweise nicht zugestanden bekommen haben. Was sagt uns das über Gott, der damals schon so gehandelt hat, für uns heute? Welche Sicht sehen wir bei der Ungleichheit, die zwischen Geschlechtern, Rassen oder anderen Unterschieden noch vorherrscht? Das sind waren zwei Beispiele, wo ich finde, dass selbst alttestamentliche Texte noch eine solche Aussagekraft, eine solche Anfrage an uns heute haben für unsere Praxis, für unsere Kultur, für unsere Sichtweise der Welt. Und Jesus fordert uns hier auf, unsere Lesegewohnheit der Bibel einmal neu zu überdenken. Denn was ist denn, wenn gerade diese unbeliebten Texte, die so trocken erscheinen, die so fern erscheinen, Gesetzessammlungen des Pentateuchs, wenn sie ein wichtiger Bezugspunkt als für unseren christlichen Glauben sich herausstellen? Ich glaube, wir sind herausgefordert, die Schriften des Alten Testamentes, die Schriften des Volkes Israel aufmerksam und neugierig zu lesen. Und vielleicht, eventuell, machen wir dabei sogar eine schöne Namenstagserfahrung, wie ich es gemacht habe, und fühlen uns dann am Ende bereichert und beschenkt. Amen.